Einen wunderhübschen guten Abend da draußen in den Reichweiten des Dreiecklands und von radio.grenzenlos.ch. Es schwappt zu euch die schwule Welle aus Freiburg und auf ihr reiten heute der Dieter,
der Hartmut
und der Alex. In unserer beliebten Reihe Rosa-Roter Waschsalon haben wir heute einige Nachrichten der letzten Tage zusammengestellt. Aber es gibt noch mehr in der Sendung. Filmbesprechung und TV-Tipps zum Beispiel. Dann hat auch Hartmut noch Infos und Eindrücke aus London mitgebracht. Und natürlich haben wir auch Musik.
Damit fangen wir jetzt gleich mal an, und zwar mit dem Electric Light Orchestra, das den letzten Zug nach London genommen haben will. Aber davor noch ein paar Informationen von dem Oliver.
Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen, den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder ruft uns an unter 0761 31028 oder mailt uns unter studio@schwulewelle.de oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern, und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay Romeo Club, der da heißt Schwule Welle. Diesmal in einem Wort geschrieben.
Last Train to London. Das Electric Light Orchestra war das. Hartmut, hast du denn auch den Zug nach London genommen, als du letztens dort warst?
Nein, dieses Mal nicht. Diesmal war ich mit dem Flugzeug dort. Ich werde aber demnächst nochmal dort sein.
Und da
werde ich
einen Zug fahren.
Ja, mit meinem eigenen. Nein, leider Gottes. Ich muss das mitteilen.
Geteiltes Flugzeug ist kaputtes Flugzeug, heißt doch
genau, das Sprichwort. Ne? Zum Glück war es aber nicht Ryanair, okay. Sodass wir also auch für die fliegen durften. Und es war auch nicht was wie und auch eine Pleite Airline. Also kam an und kam auch wieder zurück.
Das ist doch schön. Darf ich meinen Lieblingstechniker Alex mal kurz bitten, ein Geräusch einzuspielen? Na, Alex, du kennst das. Alex nickt. Hartmut.
Also ich habe das nicht gehört.
Das habe ich mir fast gedacht. Das wäre nämlich die Frage gewesen. Hast du dieses Geräusch denn in London gehört, als du dort warst?
Also und was ist es? Nicht in dieser Form. Das Schlag von Big Ben. Und
von diesem großen Turm neben dem Parlament.
Genau, richtig, ja. Und leider habe ich den Westminster-Schlag leider nicht gehört. Wobei, ich habe ihn gehört woanders, aber nicht am Original. Also
da wird herkennt. Nämlich gerade irgendwas repariert, renoviert oder restauriert.
Genau, und es wird eine Weile auch noch dauern. Ich glaube, doch recht lange. Jahre. Oder ich weiß gar nicht genau, aber leider wird er auch gerade eingerüstet, also man sieht ihn gerade noch, also zumindest vor 3 Wochen sah man ihn noch, aber das Gerüst wurde auch immer höher und höher und höher,
wäre ich dort war. Okay, ja, dann kommen wir noch mal zu dem, was du gesehen hast, was nicht verdeckt war. Du hattest ja den Auftrag, so ein bisschen für unsere Kundschaft hier am Radio in London als Schwulenmetropole zu eruieren. Ist es denn eine?
Ja, das auf jeden Fall, denke ich mal. Also sowohl die Szene an sich als auch kulturell ist da natürlich sehr viel zu erleben in London. Da stehen neue Stücke, neue Werke, es gibt eine Ausstellung zum Beispiel in London über.
Was denn für eine Ausstellung?
Das ist Queer British Art. Es ist in der Tate Gallery, in der British Tate Gallery, und ging eigentlich um schwule Künstler in verschiedenen Formen zwischen 1861 und 1967. Auch ein bisschen, wie sich es verändert, also wie man schwule Künstler überhaupt mehr oder weniger erkennt. Das weiß man ja teilweise bei manchen Künstlern gar nicht. Man weiß nur, dass manche Werke, was latent Schwules hatten, dass irgendwie zum Beispiel ein Frauenkörper sehr männlich aussah und ähnliches, was schon ein Hinweis gewesen sein könnte, dass der Künstler das auch wirklich bewusst eingesetzt hat, obwohl es ja strengstens verboten war, natürlich mit irgendwas mit Schwules damals in die Kunst einzubringen. Deswegen wurde es manchmal eher so ein bisschen latent oder ganz vorsichtig reingedeutet.
Also bei Tate Gallery denke ich jetzt an Bilder. Richtig?
Ist im Prinzip Bilder gewesen und Skulpturen waren auch dort, aber in der Regel im Wesentlichen waren es Bilder. Mhm. Aber kamen auch Theaterstücke drin vor, also es wurde auch irgendwelche schwule Stücke erwähnt und so weiter. Also, aber Schwerpunkt war schon auf der bildenden Kunst im Wesentlichen. Und dann eben aus den verschiedenen Zeiten, also aus Zeiten, wo man eben noch nicht viel wusste über die Künstler und ob die überhaupt schwul waren und was sie da machen wollten. Und dann wieder spätere, die dann sehr exzessiv da natürlich schwul in den Vordergrund gestellt haben.
Und aktuell warst du ja auch im Theater und in Musicals und sonst noch wo. Mhm. Wo warst du denn? Was hat dir denn besonders gefallen?
Ja gut, also im Bereich schwul war ich in einem ganz kleinen Theater, das King's Head Theater in Islington. Das ist ein Papptheater eigentlich im Wesentlichen. Da habe ich ein Stück gesehen, eigentlich 7 Stücke, Outlaws to Inlaws. Das waren 7 Stücke von unterschiedlichen Künstler, unterschiedlichen Autoren, die praktisch in so ungefähr 10 Jahresschritten von der Krönung von Queen Elizabeth II. Und der heutigen Zeit praktisch unterschiedliche Geschichten erzählen, Kurzgeschichten erzählen über Schwule von dem Anfang, wo das alles noch versteckt war und mittlerweile ganz andere Probleme kommen, wie zum Beispiel Internet und ähnliches und Dating. Also man hat verschiedene Phasen immer gesehen, haben immer dieselben Schauspieler gespielt, also es war nicht jeder in jeder Szene drin, aber es war so ein kleines Team von 6, 7 Schauspielern und es war ein sehr unterhaltsamer Abend, muss ich sagen. Ich saß in der ersten Reihe, so groß war es da aber auch gar nicht und war sehr spannend.
Ich linse da gerade mal viele Mal in das Programmheftchen rein. Das sind ja ein paar hübsche Jungs dabei.
Ja, doch der eine oder andere war auch durchaus schon mal im Fernsehen so. Gut, ist in England sehr leicht oder gerade im West End oder in dem Fall ist es nicht West End, aber doch in London, dass die meisten schon mal irgendwo in irgendwelchen Serien oder irgendwelchen Filmen mitgespielt haben. Das war in dem Fall auch der Fall und waren auch alle sehr gute Schauspieler, obwohl es also ein Papptheater war. Muss ich sagen, waren es alle wirklich sehr, sehr gute Schauspieler.
Mhm. Und dann bist du raus aus dem Pub und rein in was Großes.
Ja, ich war in vielen großen Sachen. Also, zum Beispiel, eine Sache ist es gar nicht richtig schwul gewesen, aber der Künstler, einer der Hauptdarsteller, ist schwul, Ben Whishaw. Hoffe ich sage es jetzt richtig.
Ja. Für alle, die ihn jetzt nicht auf Anhieb kennen, Denkt mal an das Parfum.
Oder Cloud Atlas oder James Bond, das ist der aktuelle Q. Der junge Q, genau. Mhm. Und hat sich ja vor einigen Jahren auch, Lilting ist auch ein Film, da kam in der Filmwoche hier auch, ein sehr schöner, schwuler Film.
Danish Girl hat auch mitgespielt.
Genau, also ein wirklich sehr, sehr guter Schauspieler, jetzt nicht nur, weil er jetzt schwul ist, also wirklich ein sehr, sehr guter Schauspieler, hat sich auch etwas später geoutet, nicht sofort. Und ich habe einen Film gesehen, eine Uraufführung, Against von Christopher Shin, hat aber jetzt keine schwule Handlung, eigentlich im Gegenteil, ist eine Hetero-Rolle, eine Art Bill Gates, dem plötzlich eine Stimme immer sagt, er muss dorthin gehen, wo Trouble ist oder wo Schlimme ist. Und dann geht er über hin und an der Highschool, wo gerade ein Amoklauf gewesen war oder an verschiedenen anderen Orten und spricht mit den Leuten und am Anfang ist er fast so ein bisschen ein Heilsbringer. Nachher wird er aber von allen, weil er nicht wirklich helfen kann, sondern nur zuhören will, nachher nach immer mehr gemobbt und es endet dann auch nachher dramatisch.
Oh.
Bin ich mehr verraten. Okay. Aber stimmt, läuft leider auch nicht mehr, aber es wird sicherlich nochmal wieder aufgenommen.
Hast du denn auch was fürs Herz gesehen?
Ja, ich war auch in einigen Musicals selbstverständlich. Adidas, das wird dir gefallen, ist ja nicht meins, aber deins ist, glaube ich, sicher. Mama Mia war ich drin, aber in der ersten Reihe, ich konnte damit leben.
Ja, was heißt in der ersten? Achso, dass du in der ersten Reihe warst, konntest du damit leben.
Ja, ich bin nicht so ein ABBA-Fan, einer wenigen Schwulen, die nicht so gerne ABBA hören, aber ich muss sagen, trotzdem, die Show macht richtig Spaß.
Und aber du
springt
sagen,
doch am Ende auf, das macht man einfach.
Erste Reihe ist halt einfach was anderes. Du siehst die Mimik, du siehst die Schweißperlen auf der Stirn und so weiter, das ist schon gigantisch.
Und tolles Ensemble war es ja nicht von allen Rollen. Schön ist ja auch, dass alles das drin vorkommen. Es gibt ja die 18 oder wie auch immer jungen Schauspieler, da gibt es auch die Älteren, die mitspielen und das ist eigentlich für die eigentlich alle Altersklassen eigentlich ein ganz tolles Musical. Dann Kinky Boots war ich zum zweiten Mal jetzt drin. Das läuft jetzt auch in Hamburg ja gerade ganz frisch an. Mhm. Ich bin nicht immer ganz so begeistert wie alle anderen, irgendwie muss ich gestehen. Ja, aber ich fand es jetzt trotzdem wieder schön, es ein zweites Mal zu sehen.
Das ist ja dann Musik von Cyndi Lauper.
Genau.
Da kennt man ja dann so Girls Just Wanna Have Fun und so, aber
ja, ich hab nicht
ist das
sehr
bekannte
viel
Musik von Cyndi Lauper oder hat sie extra dafür komponiert?
Extra dafür komponiert, soweit ich weiß. Also mir war das alles nicht bekannt. Die Story also ist eigentlich schon sehr gut. Ich meine, es geht eigentlich um Drag Queens. Es geht eigentlich darum, eine Schuhfirma irgendwo im tiefsten England und die eigentlich Pech hat, weil einfach sie können keine Schuhe mehr verkaufen. Es lohnt sich nicht mehr.
Sind zu teuer.
Ja, und der Leiter, der stirbt am Anfang gleich und der Sohn übernimmt das, will das gar nicht, kommt aber dann aufgrund der Begegnung mit einer Drag Queen auf die Idee, man könnte ja eigentlich Schuhe für Drag Queens
Sonderanfertigung.
Ja, weil die Drag Queen ihm vorjammert, dass die Schuhe eigentlich die Damenschuhe gar nicht richtig halten bei Männern und so. Und dann haben die eben in der Provinz irgendwo in England, haben die tatsächlich dann machen die Firma dann auf, indem sie jetzt solche Schuhe herstellen für Drag Queens und und natürlich
Betty, hast du gehört?
Ja, für die Betty wäre das was, ja. Genau, aber natürlich ist es dann die Provinz und es gibt natürlich Probleme, es gibt dann auch Homophobie und alles mögliche, tauchen auch die ganzen Drag Queens dann auf in dieser Provinz und also ich finde es manchmal immer ein bisschen zu plakativ, die Geschichte, aber die Leute haben riesen Spaß um mich rum gehabt.
Aber es beruht doch auf einer wahren Begebenheit, habe ich so im Hinterkopf.
Also die Originalgeschichte ist original, ja, genau.
Ja, und es ist ja auch verfilmt worden, es gibt gibt ja aus dem gleichnamigen Film. Und wenn man den kennt, findet man sich da im Musical wieder?
Ich kenne ehrlich gesagt nur das Musical, ich kenne nicht den Film. Ich kann da gar nicht helfen. Okay. Also es ist auch ein Riesenerfolg, muss ich sagen. Also ich bin nicht so im Vergleich zu anderen Musicals, die ich gesehen habe, nicht ganz so begeistert, aber es ist ein sehr schönes LGBT-Musical und von daher lohnt sich auf jeden Fall anzugucken. Um mich herum waren alle begeistert, von daher darf ich nicht jammern und schimpfen.
Was hat dich denn mehr begeistert oder noch mehr begeistert?
Also ich war echt begeistert von Dreamgirls. In dem Fall war jetzt fast eine Frau auf der Bühne, aber was für welche. Also dreifarbige, es geht ja um drei Damen, die eine Band gründen oder ein Trio gründen. Es gibt das ganze Musikgeschäft der 70er Jahre. Das ist ein bisschen angelehnt an Diana Ross und ihre damalige Zeit. Genau. Und das Tolle ist halt drin, es spielt mit Amber Riley, das ist die spielt die Effie und die kennt man auch aus Glee, der Musical-Serie und ist einfach eine Wandstimme, ist eine farbige Dame, sehr kräftig gebaut und die röhrt da richtig rum, hat das Lied, hat auch eines der wichtigsten Lieder von Dreamgirls auch in Glee schon gesungen und es ist einfach, also man hat das Gefühl, es gibt mehrere Showstoppers, das heißt also Showstoppers sind ja Liedstücke, wo danach plötzlich eine Show wieder gestoppt wird, weil die Leute Standing Ovation machen, brüllen und jubeln. Und das ist da wirklich in dem Fall so. Also sind wirklich einige Szenen dabei. Das beste Lied, allerdings kurz vor der Pause, so, dass das nicht gestoppt wird natürlich oder geplant wird. Aber ein ganz, ganz tolles Musical, muss ich sagen. Unbedingt reingehen. Dann waren ein paar All-Time-Highs. Wir mich wieder dabei, Les Miserables und Phantom der Oper. Beides wie immer sehr toll. Les Miserables bin ich ja eh ganz begeistert, das wisst ihr ja. Dann Motown war ich drin. Da geht es eigentlich ein bisschen um diese Firma, die sehr viele wie Michael Jackson und verschiedene andere große Stars groß gemacht hatten, selber danach ein bisschen hinuntergefallen ist. Fand ich sehr schöne Nummern. Die Story selber fand ich ein bisschen dünn, aber ganz tolle Stimmung. Und ich bin damit als Freiburger geoutet worden. Das fand ich ganz spannend. Denn? Das ist ja immer ganz lustig in London, das ist mir ein paar Mal passiert, dass ich in London irgendwo im Theater bin und dann saß neben mir ein älteres Ehepaar und da haben die gefragt, wo ich herkomme, sagt ich so aus Freiburg, plötzlich kommt aus der anderen Seite auch ein anderes, etwas älteres Ehepaar, sagt Freiburg, da dreht sich um und sagt, der kommt aus Freiburg, auf Englisch natürlich, der kommt aus Freiburg und dann erzählt, dass letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt waren und die Rote auf dem Münsterplatz und überhaupt, wie toll das sei, in Oberbrechtal habe er gewohnt und dieses Jahr geht es dann auf ein Rheinschiff irgendwann und so und die freuen sich jedes Jahr auf die Weihnachtsmärkte in Deutschland und plötzlich habe ich gedacht, nur bin ich jetzt in London begeistert oder freuen die sich jetzt, dass ich aus Freiburg komme. Also ich war sehr angetan, dass Freiburg so bekannt ist. Das ist mir schon öfters passiert.
Das ist ja niedlich.
Ich bin oft schon in London gewesen, dass ich gefragt werde, wo kommst du her? Sage ich Germany, dann sagt er, woher? Southwest, dann sage ich Black Forest, dann gucken sie noch ein bisschen
bei verstört. Bei Black Forest klingelt es dann meistens.
Ein bisschen, ja, und dann sage ich Freiburg und dann sagen die plötzlich, my brother is also there, he was studying there and so on. Also so unbekannt scheint mir Freiburg gar nicht zu sein.
Ach ja, das ist ja interessant. Ja, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
Übrigens habe ich einen guten alten Bekannten noch besucht. Den haben wir hier in der Sendung mal gehabt. Eine ganze Sendung lang. Brian Lee Barnes, vielleicht erinnert ihr euch noch. One Man Theater, London. Da waren wir in Burwash. Der ist mittlerweile ja pensioniert. Hat ja letztes Jahr zum letzten Mal gespielt hier in Freiburg. Und den haben wir auch besucht. Ist recht fit und fidel. Ist ja 86 Jahre alt, darf man glaube ich sagen. Er sagt es nämlich selber. Und ich kann die Sendung mit ihm auch nochmal empfehlen. Die gibt es immer noch bei uns auch, glaube ich, im Podcast, die doch, ne?
Ja, ich denke schon, ja. Wenn er nicht gesungen hat.
Nee, gesungen hat er nicht. Nein, er hat nur gesprochen.
Okay, apropos singen. Wir lassen doch mal wieder ein bisschen was singen. Vielen Dank, Hartmut, für deine Eindrücke aus London. Aus dieser schönen Stadt an der Themse. Nicht an der Dreisam, aber immerhin an der Themse.
Ach, ich vergaß noch eine wichtige Sache, wo ich da drin war. Also wenn es Downton Abbey Fans gäbe. Ich habe Laura Carmichael gesehen. Die spielt die Lady Edith in Downton Abbey. Die eine oder andere mag sich erinnern. Das war ein Stück, ein Schauspiel Apologia von Alexei K. Campbell. Mitgespielt hat auch Stockard Channing, die auch in vielen Filmen mitgespielt hat. Ist übrigens auch von Grease die erste, ich glaube, wie ist die, Ricky, die Schwabige, die Schwarzhaarige, die dann...
Bei Grease kenne ich noch
den Elton John. Also die hat auf jeden Fall eine Original-Grease Besetzung von dem Film auf jeden Fall. Und mittlerweile etwas älter geworden, aber immer noch ganz, ganz, ganz toll.
Alles klar. Gut, dann lassen wir doch noch mal etwas Musikalisches über unsere Öhrchen gleiten und zwar von Bucks Fizz. Die haben auch schon mal was über London gehört.
Ach so, ja. Gehört auch, ja.
Hallo, ich bin Kai. Christian David Gebert, Schauspieler. Die meisten kennen mich von Anna und die Liebe und jetzt gerade mit Sorry Guys auf der Berlinale gewesen. Und ihr hört die Schwule Welle auf Radio Dreieckland mit Y, weil das besonders schick ist.
Genau, weil das ganz besonders schick ist. Und ich habe jetzt hier die erste Nachricht für heute für euch. Und zwar gehen wir jetzt im ersten Nachrichtenblock mal um das Thema Ehe für alle ein wenig herum. Da hatten wir ja vor kurzem schon eine Sondersendung drüber. Aber ich habe mir sagen lassen, das ist nicht so ein Eintagsthema. Das hat sich nur so ein bisschen fortgesetzt in diesen Tagen. Da hat nämlich zum Beispiel Volker Beck in einem Akt der Liebe und Verantwortung gehandelt. Und Volker Beck, wer das vielleicht nicht mehr weiß, war einer der entscheidendsten und der entschiedensten Kämpfer für die Ehe für alle. Das war quasi sein Lebensprojekt. Volker Beck, ein Politiker der Grünen, der nicht mehr im Deutschen Bundestag vertreten ist. Ab diesem Monat ist sie ja nun schließlich erlaubt und da hat Volker Beck gesagt, so, jetzt ich, lass mich mal vorbei, ich und Adrian, wir wollen, ja, oder wir, ich will. Ich will auch, du mich auch oder wie auch immer. Auf jeden Fall, seit diesem Sonntag dürfen ja die Schwulen und Lesben in Deutschland heiraten. Und da hat natürlich dann der gute Volker gleich zugeschlagen. Der war allerdings ein bisschen vorbelastet, muss man dazu sagen, denn bereits am 14. Juli dieses Jahres ließ sich eben dieser Herr Politiker und sein Architekt beim Standesamt Schöneberg in eine Lebenspartnerschaft eintragen. Also der ist nicht mehr so ganz frisch jetzt als Ehemann. Oh je, wie hört sich das denn an? Okay, ich glaube, ich gehe gleich mal weiter, ja. Bevor jetzt jemand auf mich schießt. Es könnte nämlich vielleicht ein Schützenkönig sein, der auf mich schießt. Vielleicht findet er das auch nur zum Schießen, dass er jetzt seinen Prinzgemahl heiraten durfte. Und das, man höre, nicht in einer Großstadt wie Berlin, sondern in Hamm. Da hat sich ein königliches Paar das Jawort gegeben. Und das mit der Unterstützung nicht nur der eigenen Schützen aus der eigenen Schützenbruderschaft, sondern auch noch von befreundeten Schützen. Also und das in einem wirklich Metier, was ja dermaßen durchheterosexualisiert ist, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, auch da ist es möglich. Ralf Gockel und Bernhard Barkold Gockel. Ich meine, die sind schon gestraft genug mit dem Namen. Aber gut, ich meine, es ist ihre Entscheidung. Ja, sind das amtierende Königspaar in der Schützengesellschaft Wieschershöfen-Wedfeld. Und wie gesagt, das ist eben da in der Gegend von Hamm. Und die haben sich jetzt eben kurz nach Inkrafttreten der Ehe für alle verheiratet oder verheiraten lassen. Und der eine ist 51, der andere ist 47. Also die werden sich schon überlegt haben, was sie da machen. Und sie finden nämlich, dass, Zitat, die Eheschließung die Sache endgültig rund macht. Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung auf einen Schwangerschaftsbauch sein soll. Ich denke jetzt mal nicht. Aber was jedenfalls sicher ist, ist, dass sie zu 99% Zustimmung erhalten haben aus ihrem Umfeld. Und das in Hamm. Man möge es nicht für möglich halten.
Aber auch in Freiburg kann man ja mittlerweile auch schwul oder lesbisch oder sonst wie heiraten. Man kann auch normal heiraten, also nicht normal, aber normal. Ich meine, man kann auch mischgeschlechtlich kann man auch heiraten, wie man möchte.
Aber nicht seinen Kopf küssen. Das ist das nur in Japan.
Nein, das natürlich nicht. Um Gottes Willen, ja, wir sind ja alles. Aber die Moral ist auch hier noch zu Hause. Genau, aber man kann ja auch in Freiburg heiraten. Und zwar hat die Stadt Freiburg sogar 3 Tage auserkoren, an denen nur gleichgeschlechtliche Hochzeiten stattfinden konnten. Einer war gestern. Und insgesamt haben sich schon 19 gleichgeschlechtliche Eheschließungen angemeldet bis Ende des Jahres. Und die ersten waren eben jetzt gestern schon dran. Aber dem Alex ist da mit seinem Argus auch was aufgefallen, Alex. Es hing eine Flagge draußen.
Ja, ich weiß nicht, einen Wermutstropfen reinschütten, aber die Regenbogenfahne hing falsch rum am Rathaus.
Das müssen wir erklären, was falsch rum heißt. Also falsch rum heißt nicht um 90 Grad verdreht, sondern
um 180 Grad.
Also unten war oben und oben war unten. Weil es gibt nämlich ein oben und unten, liebe Leute im Rathaus.
Ja, lila gehört nach unten, rot nach oben oder anders, also ja.
Ja, Problem nicht.
Aber von wie viel hast du jetzt gesprochen, Hartmut? Von
19 waren bis Ende des Jahres.
Ach, das ist ja noch gar nichts in...
Also mal 2, also nehmen wir 2.
Ja, schon klar.
Es können nur 2 dazu.
Ja, in der Regel.
Das ist zwar noch ein bisschen hin, bis zum 23. November, aber in Heidelberg soll es eine Massenhochzeit für Lesben und Schwule geben. Da wollen sich 33 Paare quasi gemeinsam, also bei einer gemeinsamen Veranstaltung, das Ja-Wort geben. Organisiert hat das Ganze der Wolfgang Eriksson von den Grünen. Der ist seit September 2007 Bürgermeister für Integration, Chancengleichheit und Bürgerdienste in Heidelberg. Und der ist hingegangen und hat alle 321 verpartnerten Paare in Heidelberg angeschrieben und hat sie gefragt, ob sie nicht bei diesem Upgrade-Aktion teilnehmen wollen. Also es handelt sich in dem Fall um Paare, die bereits verpartnert sind und jetzt das Ganze in eine Ehe umwandeln.
Die noch nicht geschieden waren, oder waren einige schon?
Das verschweigt die Statistik wahrscheinlich schamvoll.
Und das Ganze wird in der Stadthalle eben am 23. November stattfinden und die Heidelberg Marketing, die für die Buchung der Stadthalle zuständig ist, verzichtet für diesen Tag auch auf die Miete. Und damit tut die Stadt quasi nochmal das unterstreichen, dass sie dahinter stehen.
Ein schöner Zug.
Ja. Warm ums Herz. Schön.
Dann lassen wir doch mal ein bisschen Musik spielen, oder? Alex, was hast du denn aufgelegt?
Ja, jetzt haben wir die wilden Jungs, nämlich die Wild Boys, gesungen von Duran Duran.
Hallo, ich bin Frederik und ich bin Basti. Und wir finden, es ist genug Ehe für alle da. Und ihr hört die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
Also, um es vorwegzuschicken, feral ist Englisch und bedeutet wild bzw. verwildert. Deswegen eben Duran Duran mit Wild Boys. Und feral ist auch der Titel der Serie, die ich euch jetzt vorstellen will. Die erste Staffel ist genau vor wenigen Tagen beim deutschen Gay-Label Profan erschienen als englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. Sie stammt aus dem letzten Jahr und ist also recht aktuell. Wer Looking oder Weekend kennt, wird sich gleich zurechtfinden. Aber auch wenn man die anderen Serien nicht kennt, findet man seinen Spaß an den wilden Jungs von Feral. Wobei ich zugeben muss, dass ich 3 Folgen brauchte, bis ich 2 der Hauptfiguren sicher auseinanderhalten konnte. Denn beide sind gleich alt, haben dieselbe Statur, sind beide Künstler und Mitbewohner einer Dreier-WG und haben dazu auch noch identische Vollbärte. Aber irgendwann macht's dann Klick. Die beiden Freunde, Billy und Daniel heißen sie übrigens, wohnen in Memphis. Ja, genau. Über Memphis, Tennessee weiß man als Europäer ja eigentlich nur, dass da der Elvis Presley herkam. Aber sonst, ja, mal interessant zu sehen, dass eine Serie nicht in New York City, in Chicago oder in L.A. angesiedelt ist. Also trotz der optischen Gleichschaltung könnten die beiden Hauptfiguren charakterlich fast nicht unterschiedlicher sein. Daniel ist, nennen wir es jetzt mal, umtriebig, während Billy versucht, mit einem Filmprojekt eine Liebe zu bewältigen, die er nicht vergessen kann. Das ist jetzt mal als Spoiler zu betrachten. Es dauerte nämlich ein paar Folgen, bis ich dahinter kam. Aber vielleicht nützt euch ja was, wenn ihr das von Anfang an wisst. Allgemein ist die Serie recht anspruchsvoll, weil zwischen den einzelnen Folgen lange Zeiträume liegen können. Was in dieser Zeit passiert, bekommt man erst durch die Hintertür mit. Einige Nebenfiguren kehren auch immer wieder und entwickeln dann auch Handlungsstränge untereinander. Am besten, man suchte die ganze Staffel von 8 Folgen hintereinander weg, damit einem nichts von den Dramen und anderen zwischenmenschlichen Dingen, um die sich die Serie drehen, entgeht. Feral, die erste Staffel, ist als englisches Original mit deutschen Untertiteln erschienen bei Profan. Einen Link zu mehr Infos und zum Trailer haben wir auch auf unserer Homepage bei dem Beitrag zu dieser Sendung.
Hallo, wir sind Simon,
Johannes
und Matthias und ihr hört gerade die schwule Welle bei Radio Dreieckland.
Tom Goss mit Son of a Preacher Man hörten wir gerade und um so einen geht es in dem Film, den ich euch jetzt gerne vorstellen möchte. Er heißt Einen Freund zum Geburtstag. Autodidaktischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Stephen Cohen ist selbst Sohn eines Predigers und weiß, wovon der Film handelt. Er kennt die Figuren und die Zusammenhänge einer strengen kirchlichen Gemeinschaft. Und da mittendrin platziert er in seinem Film Henry Gamble's Birthday Party oder wie das deutsche Gay-Film-Label Profan ihn betitelt, einen Freund zum Geburtstag. Henry Gamble wird also 17 Jahre alt an dem Tag, an dem wir als Zuschauer ihn in seinem Leben besuchen dürfen. Um genau zu sein, steigen wir bereits am Vorabend ein und belauschen das Gespräch zwischen ihm und seinem besten Kumpel Gabe, der als Übernachtungsgast mit ihm in seinem Bett liegt. Wir als Zuschauer spüren, dass Henry mehr für Gabe empfindet als nur Freundschaft. Ist Gabe also der titelgebende Freund zum Geburtstag? Im Bett liegen sie jetzt ja schon mal. Aber das Bett ist ja nicht alles. Also weiter geht es am Morgen beim gemeinsamen Frühstück mit der Supi-Dupi-Saubermann-Familie rund um den Prediger, Mutter, Tochter, Sohnemann und eben dessen Freunde. Im Tagesverlauf kommen noch einige Verwandte, Bekannte und Kirchengemeindemitglieder dazu und natürlich auch Schulkameraden und Kameradinnen. Fast jede Figur wird dem Zuschauer so en passant erklärt und man kann sie ganz gut einordnen. Manche haben ein Geheimnis. Und diese verborgenen Geheimnisse treten im Verlauf des Films nach und nach ans Licht. Das alles unter dem Deckmäntelchen der Geburtstagsparty, die sich fast ausschließlich an und im Pool abspielt. Apropos spielt. Der Hauptdarsteller, der den Henry spielt, Cole Doman, ist schnell mit einem Wort beschrieben, das auch noch ins Thema Kirche passt. Begnadet. Okay, ich möchte jetzt noch ein paar mehr Worte zu ihm sagen. Er spielt die Rolle einfach hinreißend, charmant, mit leisen Tönen und Blicken absolut sehenswert. Auch die anderen Jungschauspieler und Jungschauspielerinnen sind perfekt gecastet. Also die taffe Lesbe, der smarte Dude, der schüchterne Schwule. Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt auch einen schwulen Jungen im Szenario. Aber ich will jetzt nicht mehr verraten, ihr sollt ja eure Freude haben an dem Film. Auch die Erwachsenen sind hervorragend besetzt, muss man auch mal erwähnen. Und sie haben die meisten Geheimnisse zu verbergen. Ich habe recherchiert, dass der Film in nur 18 Drehtagen entstanden ist. Das ist beeindruckend. Auf der DVD enthalten ist außerdem ein 10-minütiges Interview mit dem bezaubernden Cole Doman, dem Hauptdarsteller. Der erste Teil stammt aus dem Jahr 2014 während der Dreharbeiten, wo er mit sichtbarer Begeisterung und leuchtenden Augen von seiner Rolle erzählt und das dermaßen vielschichtig und erwachsen, dass mir echt die Spucke weggeblieben ist. 2 Jahre später ist dann der zweite Teil des Interviews angesiedelt und auch hier macht der inzwischen zum jungen Mann gereifte Schauspieler meinem ersten Eindruck alle Ehre. Mit dem Kerl will man noch viele weitere Filme sehen. Also, einen Freund zum Geburtstag kann man sich nicht schenken, sondern kann man sich kaufen oder schenken lassen. Dass es sich lohnt, meine nicht nur ich, er hat ja schließlich auch Preise eingeheimst. Bester Spielfilm beim Chicago International Film Festival, bester Spielfilm und Publikumspreis sogar beim Sidewalk Birmingham Film Festival in den USA. Einen Freund zum Geburtstag ist als englischsprachige Originalfassung mit deutschen Untertiteln neu erschienen bei Profan zu kaufen überall, wo es gute Filme gibt. Bei Amazon übrigens schon Platz 1 der LGBT-Filme. Ein Link zu mehr Infos und zum Trailer haben wir auch auf unserer Homepage bei dem Beitrag zu dieser Sendung.
Hier sind Maike
und Sabine
von Antenne Lila. Wir senden euch Grüße aus Mannheim und ihr hört die schwule Welle auf Radio Dreieckland.
So, ihr beiden, sagen euch noch Namen wie Pamela Sue Martin, Pamela Bellwood, Heather Locklear, Al Corley, John Forsythe, Linda Evans und John Collins etwas.
Dunkel, dunkel. Aber wenn du jetzt Blake Carrington, Crystal Carrington und Alexis Carrington, Colby gesagt hättest, dann hättest du, glaube ich, noch mehr geklingelt.
Genau, es geht nämlich um den Denver Clan Dynasty, wie es in den USA einst hieß, eine Serie, die seit 1981 in den USA lief, bis 1989, bei uns ein bisschen länger, weil natürlich zeitversetzt das Ganze nach Deutschland erstmal kam. Und da gibt es was zu vermelden. Leider nicht eine Neuauflage der Serie, aber es gibt was Neues von...
Also, die wurde doch nochmal neu.
Aber das ist auch schon rum. Das ist auch schon ein paar Jährchen her.
Also, okay. Und leider ist relativ.
Und seitdem sind sehr viele Kinder wieder geboren worden, die das Bier nicht kennen. Ja, Gordon Thompson, wisst ihr noch, wer das war?
Nee.
Nicht wirklich.
Gordon Thompson, da spielte den Adam Carrington.
Adam.
Der war ja mal ganz böse. Aber ich fand ihn einen der besten Bösewichte so in Denver.
Du magst also, ja die Bösewichte in diesen Soaps, oder?
Bei der, das mache ich auch, J.R. Ewing. Ja, natürlich, selbstverständlich. Aber für mich ein guter Schauspieler damals. Also hat mich sehr geprägt, weil ich fand es sehr witzig und toll. Nicht wegen Bösen. Aber also. Wie dem auch sei, der von dem gibt was zu vermelden. Er lebt noch, keine Sorge, aber er ist auch noch jetzt schwul. Hat sich jetzt geoutet in 72 Jahren. Danach in seine Daily Beast und Ja, das ist ja sehr interessant, weil er natürlich in einer Serie spielte, die ja zum ersten Mal überhaupt eine, oder als eine der ersten Serien überhaupt in der Primetime einen schwulen Charakter beinhaltete, nämlich Stephen Carrington, der ja dann schwul oder bi oder was auch immer war, gespielt gleich von zwei Schauspielern, Al Corley und
nacheinander.
Ja, nacheinander. Das Gesicht wurde dann verändert, um dann bei der späteren Film wieder zurückverwandelt werden. Wie dem auch sei, es war eine Serie, in der es auch um Schwules ging und dann spielte auch Rock Hudson ja mit und ist da ja kurz darauf an AIDS gestorben. Aber das hat wohl Gordon Thompson damals nicht dazu gebracht, sich zu outen. Hat jetzt frisch gesagt, damals war es nicht möglich für ihn gewesen, seine Karriere wäre zu Ende gewesen. Er war erst 1945 geboren worden und meinte einfach, dass erst eine andere Generation kam und es hätte sich ganz nicht vorstellen können, sich zu outen. Gegenteil, er war sogar in der Realität sogar homophob, sagte er. Also hat sich da eher gerade auf der anderen Seite geschlagen, weil er es offenbar nicht wahrhaben wollte. Aber jetzt hat er sich geoutet, spät, aber doch nicht zu spät. Er lebt noch und kann es vielleicht noch ein bisschen genießen. Habt ihr in Denver sonst regelmäßig geschaut, Dieter? Hast du Denver gesehen oder Denver-Clan?
Schon, ja. Also ich muss gestehen, das war ja zu meiner wilden Zeit. Ne? Oh. Und als ich gestern? Nein, meine wilde Zeit liegt schon ein paar Jährchen zurück. Und zwar war das nämlich genau an dem Tag, an dem die gute Joan Collins alias Mrs. Colby dann zum ersten Mal in der Serie auftauchen sollte. Es wurde ja schon lange vorher eben angekündigt und als ganz großes Ereignis gefeiert. War es ja auch, war ja eine fantastische Rolle, fantastische Schauspielerin. Und an diesem Abend, an dem das eben ausgestrahlt werden sollte, habe ich meinen Geburtstag gefeiert. Blöderweise eben, dadurch der Termin stand schon etwas länger fest, blöderweise war das halt eben mitten in der Pampa, so Out of Africa mäßig. Und wir haben dann aber tatsächlich es geschafft, mit einer Autobatterie und einem kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher die ganze Geburtstagsgesellschaft, diese Folge von Denver Clan, wo die gute Joan Collins zum ersten Mal aufgetreten es anzugucken.
Ja, und Alex, du hast ja es trotzdem mal gesehen, wegen mir. Ja,
jetzt hast du mir den Trick verrissen. Ich wollte gerade erzählen, dass ich weder Dallas noch Denver geguckt habe und dann hat mich ein Klassenkamerad immer wieder gedrängt, doch mal Dallas zu gucken und weil er zu der damaligen Zeit Denver nicht so mochte, habe ich gedacht, so, wenn ich Dallas gucken muss, in Anführungszeichen, dann gucke ich aber auch Denver. Ja, und der Klassenkamerad war es natürlich. Du.
Ja, ich habe auch beides geschaut, muss ich sagen. Also ich muss gestehen, also ich habe beides gesehen. Ich war natürlich Dallas-Fan, mir hat Dallas immer ein bisschen besser gefallen, aber natürlich wollte ich mal gucken, was die Konkurrenz auch macht und Dienstag war immer Dallas-Time, Mittwoch war Denver-Time, Dallas kam um, Alex?
Oh, das kann flüssiger gehen, Alex.
Das weiß ich nicht. 21:45 genau.
Und Denver kam?
21:20
21 Uhr.
21?
Ja, beim 21:45 kann man es heute schon.
Ach so, okay.
Damals schon.
Ich irgendwie, ach nee, 21:20 bin ich geboren worden. Stimmt, sorry. Genau.
Aber ich muss sagen, es war damals, Denver war natürlich mal ein bisschen spektakulärere, mal insgesamt ein bisschen, aber wenn man sich heute beides anguckt, finde ich trotz allem, dass Dallas besser rüberkommt. Das Dallas kann man sich heute noch teilweise, finde ich, angucken. Wurde ja auch nochmal 3 Jahre lang fortgesetzt, auch nochmal. Das war dann nochmal ein bisschen anders, nochmal viel flinker als damals. Ich habe beides mal wieder mal angeguckt, zwischendrin mal wieder. Denver bin ich meist ein bisschen hängen geblieben. Es wirkt heute altmodisch, komischerweise. Damals war das aber irgendwie das Hippere eigentlich so.
Es lag einfach daran, dass es damals das Moderne war und Dallas das Klassische. Und genau, jetzt in der Retrospektive sehen halt diese 80er-Jahres-Sachen heutzutage irgendwie ein bisschen arg schräg aus. Diese Frisuren und diese komischen Klamotten und so. Deswegen sieht das so altbacken aus, während die gegen das andere halt Cowboy-Look, Gott, die haben sich in den letzten 200 Jahren nicht verändert.
Ja, Broken Mountain war ja auch noch mal diese Innen.
Also ja. In meiner Erinnerung hat irgendwie Denver viel studiohafter gewirkt, glaube ich. Das ist viel, viel künstlicher als Dallas. Dallas hat nur so in der Erinnerung viel mehr draußen gespielt, habe ich den Eindruck.
Die hatten ja auch eine Ranch.
Und es war doch immer sehr viel dramatischer. Die haben, jeder Szene wurde gestritten und gemacht und getan und Intrige gespielt. Und Dallas war es so irgendwie so familienserienmäßiger, fand ich insgesamt. Naja, auf jeden Fall hat sich jetzt Adam auch noch geoutet und das ist natürlich eine Nachricht bei uns wert.
Ja, nicht geoutet hat sich der Justin Timberlake, um es gleich vorwegzusagen. Nein, ich wollte nur, wenn ich jetzt den Namen Justin Timberlake sage, im Zusammenhang mit gerade eben noch Outing, dass da keiner jetzt falsche Hoffnung hat. Aber er hat trotzdem für Gänsehaut gesorgt.
Ja,
nämlich bei einer Rede, die er anlässlich einer Preisverleihung gehalten hat. Und zwar ging es um seinen Song Can't Stop the Feeling. Der mit seiner Performance hat er ja auch schon bei der Oscar-Verleihung für ein Highlight gesorgt und jetzt hat er für diesen Song eben bei den iHeart Radio Music Awards in Kalifornien einen Preis gekriegt. Was heißt ein Preis? Den Preis. Und bei seiner Preisrede nutzte er die Gelegenheit, um der LGBT-Community etwas Mut zu machen. Er hat nämlich erklärt, dass nach den typischen Danksagungen, die es halt gab, hat er dann erklärt, dass ein Gewinnersong von Inklusion und Zusammensein handle. Und dem Publikum erklärte er dann, ich zitiere mal, egal ob du schwarz bist oder braun oder schwul oder lesbisch oder trans oder vielleicht ein weibisch singender Junge aus Tennessee, jeder, der dich unfreundlich behandelt, macht das nur, weil er eingeschüchtert ist. Oder er ist erzogen worden davor, eingeschüchtert zu sein, wie wichtig oder er ist da erzogen worden, davor eingeschüchtert zu sein, wie wichtig du bist. Timberlake meint mit den weibisch singenden Jungen im Endeffekt sich selber.
Also, das ist schön beschrieben. Ja.
Ja, also keine Beleidigung gegenüber irgendjemandem. Und anders zu sein bedeutet, dass du den Unterschied machst, so Timberlake weiter. Und dann noch zum Schluss, also scheiß auf sie. Harte Worte, aber...
Harte Worte von einem echten Kerl.
Ja, kennst
du hast doch. Du hast doch ein privates Erlebnis mit
auch
Herrn
ein
Timberlake.
Ja,
ein
auch
Gänsehaut-Erlebnis.
Letztes Jahr in Stockholm beim Eurovision Song Contest quasi die TV-Weltpremiere genau von diesem Song live in der Halle miterlebt.
Und es war kam auch gut an, ne?
Ja. Und also der Song macht einfach auch gute Laune.
Ja, denn der war auch dann ein Jahr lang noch in den Charts, also es wundert einen nichts mehr.
Ja, Dieter, wenn man an die Carrington denkt, an die Cowboys, welche Familie wird denn heute so ähnlich sein wie die? Es gibt eigentlich eine Neuauflage von Denver, nämlich?
Keine Ahnung.
Auch eine Familie, wo ein reicher Patriarch Weltherrschaft ergreifen möchte.
Moment. Jetzt lass mal meinen Vater hier raus. Ja, also.
Wir denken mal ans Weiße Haus.
Ach so, ja. Jetzt
klingelt
es. Jetzt.
Ja gut, aber das ist ja sozusagen mehr Komik. Also der ist ja echt nicht ernst zu nehmen, sorry. Aber wir reden jetzt hier von dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump, respektive von seinem Schwiegersohn. Der ein oder andere erinnert sich an Jared Kushner. Dieser smarte, manche sagen auch schnieke, manche sagen auch schleimig wirkende Schwiegersohn, der hat nämlich irgendwie so ein kleines Problem mit seinem Geschlecht. Ja, also jetzt nicht mit seinem Geschlechtsteil oder vielleicht auch, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall, Fakt ist, dass er bei der Wählerregistrierung das falsche Geschlecht angekreuzt hat. Und das nicht nur einmal, also der hat da schon mehrfach so komische Dinge gemacht, aber der ist also laut Medienberichten als Frau in den Wählerlisten registriert. Und also in New York zumindest ist das so gewesen. In New Jersey, als er dort gewohnt hat, das war in den Jahren vor 2009, da war das Geschlecht unbekannt gewesen. Also wer sich den guten Mann anschaut, der hat so ein bisschen feminine Züge, ja. Aber dafür hat er dann also auch einen ziemlich heftigen Posten und hat auch großen Einfluss auf seinen Schwiegervater. Auch manche nennen ihn auch Präsident der Vereinigten Staaten.
Ja, jetzt haben wir, glaube ich, genug gesprochen, oder?
Jetzt lassen wir doch mal die Musik sprechen.
Gut, Entschuldigung.
Eben gehört, ein Viertel, das war ein ganzes Viertel von ABBA, nämlich Benny Andersson. Und er hat eine neue CD auf den Markt gebracht. Darauf sind ausschließlich Piano-Play-Versionen einiger seiner Kompositionen enthalten. Zum Beispiel wie eben I Let the Music Speak. Aber auch noch andere ABBA-Songs und auch Werke aus früheren Zeiten und auch späteren Zeiten, Post-ABBA sozusagen. Der Mann lebt die Musik ja schon vor den 70ern und Piano heißt die CD.
Ja, ihr beiden, kennt ihr die Gruppe Mushroom Lila?
Nein, noch nicht, aber ich glaube bald.
Ja, es könnte schon sein, ja. Es kommt aus, ist eine libanesische Band und die hat für Aufregung gesorgt in Ägypten. Unter anderem deswegen, weil die Band sehr beliebt ist in schwulen Kreisen. Der Sänger hat sich nämlich zu seiner Homosexualität bekannt, was ja schon etwas Besonderes ist. Und in Ägypten gab es neulich ein Konzert, wo dann auch sehr viele oder mutmaßlich sehr viele Zuschauer da waren der LGBT-Gemeinde und die haben dann wohl auch Regenbogenflaggen geweht und Bild und die Regierung und überhaupt die Behörden in Ägypten sind nicht so ganz begeistert von gewesen. Das Gegenteil, sie haben gesagt, da würde sogar Unzucht wäre dort getrieben worden oder es wäre Anstiftung zur Unzucht gewesen. Es hätten da auch einige sich geküsst gar oder Schlimmeres noch gemacht in Augen der Behörden dort während des Konzertes. Und man hat kurzerhand sehr viele Zuschauer dort festgenommen, die unter anderem deswegen auch festgenommen werden konnten, weil die im Internet auch zu sehen waren in verschiedenen Videos. Ja, und anscheinend werden die jetzt sehr gegängelt und die Menschenrechtsorganisation Amnesty International befürchtet sogar, dass man könnte bei ihnen Analuntersuchungen durchführen, um herauszufinden, ob es auch wirklich Schwule sind. Die staatsnahe ägyptischen Medien bezeichnen das Konzert wie es heißt, Fest der Schwulen. Sie berichten auch von einem regelrechten Sodom und Gomorra, was angeblich während der Veranstaltung geherrscht habe. Der oberste Rat verbot inzwischen eine öffentliche Solidaritätsbekundung der LGBT-Bewegung. Die Band darf natürlich vorerst nicht mehr in Ägypten auftreten. Offiziell ist Homosexualität in Ägypten nicht verboten, jedoch gab es zuletzt immer wieder ein energisches Vorgehen der Behörden gegen Schwule. Schon 2001, vergehen wir uns doch dran, gab es eine Razzia auf einem Partyschiff auf dem Nil für und das hat dann internationales Aufsehen damals schon erregt. Stimmen aus der schwulen ägyptischen Community raten inzwischen dazu, dass schwule und lesbische Paare nicht mehr Händchen halten durch die Straßen gehen sollten in Ägypten. Wart ihr schon mal in Ägypten? Habt ihr da irgendwo schon mal mitbekommen?
Nein, ich würde an sich ganz gerne mal hin oder hätte mal ganz gerne hingewollt, als ich noch jung und unschuldig war, jetzt natürlich auf gar keinen Fall mehr.
Ja, ich war schon in Ägypten, wunderschönes Land, aber
viel Schönes dabei,
aber wenn man das immer im Hinterkopf hat, dass man eigentlich hier unerwünscht ist, dann...
Und man wird wohl auch angesprochen, das hat mir jemand erzählt, der dort war, man wird halt ständig auch angemacht und angesprochen und man weiß halt nie, ist es jetzt echt sozusagen quasi Verzweiflungssex eines Einheimischen, der halt jetzt eben eine Chance sieht, mit jemandem ins Bett zu gehen, der halt nicht von der Polizei ist, oder ist es vielleicht doch ein Spitzel, der einen dann irgendwie erpressen will und sonst was, man weiß es einfach nicht und das sind Zustände, da bin ich raus.
Ja, besorgniserregend auf jeden Fall. Ja.
Und wo wir gerade in Nordafrika sind, gehen wir mal ein Stück in den Westen nach Tunesien. Da haben wir eine Meldung, da muss man sich überlegen, ist das allein schon Grund, sich zu freuen? Also erstmal positiv, das nordafrikanische Land will es künftig auf die Analzwangsuntersuchungen verzichten, um mutmaßliche Homosexuelle zu identifizieren, wie es Hartmut ja auch gerade in Ägypten beschrieben hat. Das ist ja schon mal positiv. Das ändert aber nichts daran, dass Homosexualität in Tunesien weiterhin verboten bleibt. Der Menschenrechtsminister hat aber immerhin beschlossen, dass diese Untersuchungen jetzt nicht mehr zwangsweise durchgeführt werden dürfen und Richter dürften die Weigerung von Männern, diese Untersuchung an sich vornehmen zu lassen, nicht mehr als Schuldeingeständnis oder so werden. Das ist ja schon mal was. Aber das Land ist trotzdem noch weit davon entfernt, die Homosexualität zu dekriminalisieren. Der Minister meinte dazu, dass dazu erst einmal die Zivilgesellschaft darauf vorbereitet werden müsste. In Tunesien steht immerhin oft gleichgeschlechtlichen Sex, selbst im privaten Bereich bis zu 3 Jahre Haft. Und 94% der Tunesier tun einer Umfrage von 2013 nach Homosexualität, also ablehnen. Damit sind sie also, ist die Ablehnung noch größer, wie zum Beispiel in Palästina oder in Pakistan, wo eine ähnliche Umfrage durchgeführt werden sollte. Also um das nochmal klar zu machen, diese Zwangsuntersuchung bedeutet, dass ein metallenes Gegenstand, ein eiförmiges zum Beispiel, in den Anus eingeführt wird, um eben testen zu wollen, ob dieser Anus schon mal Analverkehr gekriegt hat. Also total schwachsinnig.
Schwachsinnig, lächerlich, idiotisch. Aber es ist eine Foltermethode und das ist auch nicht von der Hand zu weisen, dass man darüber auch mal reden muss. Es gibt natürlich Ziele in der Welt, wo man als Schwuler vielleicht besser nicht hingeht. Es gibt aber halt auch Ziele in der Welt, wo man als Schwuler eher gut positiv aufgenommen wird. Das untersucht Jahr für Jahr der Gay Travel Index und der zeigt für 2017 zum Beispiel, dass halt in Nordamerika, insbesondere Kanada und den Vereinigten Staaten, aber auch eben zum Beispiel in Mexiko, lustigerweise auch in Brasilien und Argentinien, sowie Australien, Neuseeland, Südafrika und Westeuropa, man als Schwuler und Lesbe eben weniger Probleme zu erwarten hat als im den allergrößten Teil von Afrika, Vorderen Orient sowieso. Da kann man also gleich mal vom Hochhaus gestürzt oder vom Kran aufgehängt oder sonst was werden. Aber auch die Sowjetunion, beziehungsweise wie heißt das Ding jetzt, Russland, ist nicht mehr so der Hit, ne? Und auch jetzt in Indien ist es nicht so dolle. Also man sollte sich wirklich vorher informieren, bevor man als Homosexueller auf Reisen geht, was einem da blühen kann, falls man da in irgendeiner Form geoutet wird oder eben ja sich selbst outet. Es gibt auch ein paar schöne Tipps für Städtereisen, die in dem Index eben genannt werden. Also Schweden, Großbritannien, skandinavische Länder, Kanada habe ich ja schon erwähnt. Da kann man eigentlich alles machen. Aber zum Beispiel wird Wien als die österreichische Hauptstadt eben als Hotspot, als Gay Hotspot genannt. Dort gibt's ja auch schon seit jeher eine große schwule und lesbische Szene. Eben als Kulturstadt, ja, irgendwo auch naheliegend. Es gibt dann natürlich auch in Spanien einige schöne Städte und Spanien ist ja auch, was die LGBT-Rechte angeht, relativ weit vorne. Da wird jetzt zum Beispiel Valencia genannt.
Kann ich bestätigen. Man redet immer nur von Barcelona und von Madrid, aber Valencia ist sowohl als Stadt wie auch als LGBT Zielort sehr, sehr zu empfehlen.
Sehr schön, ja. Die Regierung dort hat auch schon 2005 die Ehe für alle eingeführt. Also, die sind ganz schön weit vorne. Valencia. Man muss ja noch sprechen üben, dann geht das. wenn wir schon bei den spanisch sprechenden Ländern sind, dann können wir Buenos Aires auch noch erwähnen. Allerdings muss man da nicht lispeln. Die sprechen normales Spanisch. Jetzt kriege ich gleich Tresche. Nein, also das ist ja die Geschichte mit, warum die Südamerikaner eben nicht lispeln. Ne? Da gibt es ja diese schöne, wenn auch vielleicht gar nicht so wahre Geschichte, dass halt eben ein spanischer König mal gelispelt hat und daraufhin haben die Spanier alle gelispelt. Aber die spanischen sprechenden Südamerikaner haben davon nichts mehr mitgekriegt und sind dann einfach bei ihrem Spanisch geblieben. Okay, also Argentinien hat insgesamt eine recht LGBT-freundliche Tourismusindustrie und eben Buenos Aires einiges zu bieten. Lustigerweise haben sie dann noch ein spanisch sprechende Stadt auserkoren, nämlich Madrid. Da kann ich dazu sagen, ja, stimmt, in Madrid war ich schon, da gibt's einen ganzen Stadtteil. Da tritt man förmlich auf Schwule alle paar Meter.
Was? Das ist aber auch nicht so schön.
Also, was ist das Embassy dazu? Also wer auf kleine, bärtige Männer steht, Madrid.
Habu, du stehst nicht so auf bärtige Männer, oder wie?
Nicht zwingend.
Dann wollen wir mal eine Brücke bauen zu dir und den...
Aber ich trete nicht auf sie, wollte ich nur so mal sagen. Oh, okay. Also, auch wenn Dieter das meint.
Ein Lied kann eine Brücke sein. Die unvergessliche Erna Liebenow, oder besser bekannt...
Wie? Wer? Was? Moment.
Erna Liebenow, besser bekannt Joy Fleming, die leider letzte Woche, das hat sie mich ganz durcheinander gebracht, im Alter von 72 Jahren verstorben ist. Ohne Vorerkrankung friedlich eingeschlafen, teilte das Management mit. Bekannt wurde sie unter anderem 1972 mit dem Neckarbrücken-Blues und spätestens seitdem ist sie von Mannheim untrennbar verzahnt. Und für die Eurovision-Fans war sie 1975 eben mit Ein Lied kann eine Brücke sein beim Eurovision Song Contest in Stockholm und hat Deutschland vertreten. Leider nur den drittletzten Platz gemacht, aber trotzdem hat dieses Lied bis heute Kultstatus erreicht. Und ich weiß noch, dass sie in einem Interview mal gesagt hat, dass sie damals mit dem Kleid gehadert hat, mit dem grünen, grünen Kleid. Joy Fleming, es ist Ruhe in Frieden. Und jetzt werden wir zu einem anderen Künstler, der zum Glück noch am Leben ist.
Oh ja, also zumindest nach unserem Kenntnisstand.
Man weiß ja nicht. Ja, Dieter, was hast du zu berichten?
Ich habe was von Macklemore zu erzählen. Macklemore, der ein oder andere erinnert sich an den US-Rapper. Der hat vor einigen Jahren, das ist mittlerweile sogar schon her, ein Lied rausgebracht, Same Love heißt das. Und das hat er jetzt in Australien, in Sydney, vor mehr als 80.000 Zuschauern in einem Stadion gespielt. Und zwar, obwohl es von Homo-Gegnern dagegen Proteste gab. Es ist eine Toleranzhymne, die eben dies gleiche Liebe, also gleichwertige Liebe, same love, spielt natürlich auf die schwule und lesbische Liebe an. Und Australien liegt zurzeit im großen Clinch, weil es da eine Petition gibt und die eben die Gleichstellung verhindern will. Es werden, es sind Gesetzesvorlagen und Umfragen und Sonstiges im Raum, die eben die Homo-Ehe einführen sollen, respektive dagegen gekämpft, wird dagegen gekämpft. Und der Macklemore hat halt in diesem Stadion dann dieses Lied gespielt. Es gab dann regenbogenfarbenen Rauch am Schluss und das Publikum hat getost.
Was? Getobt.
Getost. Also nicht getoastet, sondern getobt und getost. Ah, okay. Tosender Applaus, weißt du, daher.
Da, okay.
Ja. Da toastet das. Und ja, jetzt wollen wir natürlich das Lied hören, ne?
Ja. Denn? Auf jeden Fall.
Gerne.
Da im Studio der Alex, der Dieter und der Hartmut.
Nicht im Studio, jetzt und morgen und nächste Woche sind Juliane Hollerbach, Michael Gugel und Nicolo Alesi und der Komponist des Stückes Spook Me des Europapark Musicals. Aber das wird gespielt derzeit und die stehen da alle auf der Bühne, respektive sind dran beteiligt. Alle waren sie schon bei uns und im Europapark jetzt wieder das letzte Mal angeblich die Gelegenheit, Spook Me anzugucken.
Und darf ich ein bisschen teasern? Juliane Voller-Hollerbach kommt demnächst wieder zu uns.
Ja.
Am 2. November. Ja, aber wir wollen nicht viel verraten.
Nein, kein Spoiler, bitte.
Nein, nein, nein.
Vielen Dank fürs Zuhören und Mitchatten. Diese Sendung ist noch bis zum 13. Oktober in voller Länge in der Mediathek bei rdl.de nachhörbar. Danach nur noch als musikfreie Podcast-Version. Dafür aber auch bei www.schwulewelle.de. Man kann sie übrigens dann auch mit jedem handelsüblichen Podcatcher abonnieren und verpasst dann keine von unseren Sendungen.
Ja, und nächste Woche sind wir dann wieder für euch da, auch wenn die Sendung Gay Away heißt.
Und bis dahin
immer schön schwul bleiben.
Tschüss. Ciao, tschüss.
Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Schwule Welle, dem einzigartigen und nicht zuletzt wärmsten Programm in der Toskana Deutschlands, mit freundlicher Unterstützung von Radio Dreieckland.